Liebe Gemeinde, schon wieder neigt sich ein Jahr dem Ende entgegen. Kann das wirklich sein? War nicht gerade noch Sommer? Die Füße spüren doch noch den Sand unter den Sohlen. Und wie heiß die Sonne auf der Haut brannte in diesem Jahr. Ferien in den Bergen, am See, im Schrebergarten. Schon wieder vorbei. Schon wieder gestern. So türmt sich Tag auf Tag und Jahr auf Jahr. Immer mehr Zeit liegt hinter uns. Immer mehr Erinnerungen sammeln sich an. Immer mehr, von dem wir sagen, es war einmal. Alles ist vergänglich. Alles geht zu Ende. Die Zeit verrinnt. Ein Gedenktag des Endes ist dieser letzte Sonntag im Kirchenjahr. Ein Gedenktag der Abschiede und Trennungen, der Verluste, Totensonntag. Wir gedenken heute unserer Toten. Sie treten noch einmal vor unser inneres Auge und Erinnerungen stellen sich ein. Und das Gefühl eines unwiederbringlichen Verlustes. Aber dieser Tag ist auch ein Gedenktag an all die anderen Abschiede. Ein Gedenktag für all die gestorbenen Hoffnungen, für gescheiterte Ehen, für die Kinder, die von zu Hause weggegangen sind und nicht wiederkamen, für die Geschwister, die einander nicht mehr sehen wollen. Ein Gedenktag für das Ende aller Dinge. Auch ein Gedenktag für das Ende von uns selbst. Es ist nicht leicht, das eigene Ende zu bedenken. Und lange halten wir es bei dem Gedanken auch nicht aus. Denn dem eigenen Lebensende gegenüber sind wir hilflos wie nur selten sonst im Leben. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. So rät der Beter des Psalms. Was soll das für eine Klugheit sein, so frage ich mich. Kann das Leben sich überhaupt an den Tod herandenken? Und was gewinnen wir damit? Auch in diesem Jahr habe ich manche Gespräche mit Menschen geführt, denen der Tod nahe war, die von einer schweren Krankheit wussten, oder die so alt waren, dass sie ahnten, die Zeit, die bleibt, wird sehr begrenzt sein. In diesen Gesprächen lernte ich einige wichtige Lektionen. Die erste: die Zeit, die bleibt, ist kostbar. Und damit wird alles angefragt. Und alles wird angefragt, was sich bislang als wichtig aufgespielt hat. Alles wird ganz genau betrachtet. Man wird selektiver und wird nicht einfach alles akzeptieren, was einem an Erwartungen gegenübertritt. Man fragt die Arbeit an, wem nützt sie wirklich? Und wo sollte ich mich verweigern? Und will ich wirklich so viel Zeit darauf verwenden, auf all die Mails und Posts und Anfragen zu reagieren? Wem würde ich gern mehr Zeit widmen? Mit wem meine Stunden verbringen? Auf der anderen Seite werde ich wichtige Anliegen und Aufgaben und Wünsche nicht mehr so leichtfertig auf später verschieben. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und dann, Menschen, die vom Tod her denken, haben mir gesagt, das Leben sei intensiver geworden. Wenn ich annehme, dass ich etwas zum letzten Mal sehe, dann sehe ich genauer hin. Die Farben an den Bäumen, die Weite des Meeres, der Blick in das Gesicht eines Menschen, die Gespräche, die ich führe, alles bekommt eine neue Tiefe, wird wertvoller. Es gibt Begegnungen und nicht nur Dates. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und dann noch, das Verhältnis zu den anderen ändert sich. Man widmet sich mehr denjenigen, die man liebt, statt denen, die einen ärgern. Man wird geduldiger, wo man vorher ungeduldig war, aber auch offener und härter, wo man zu nachgiebig und anpassungswillig war. Man lässt sich nicht mehr so leicht einspannen für dies und das, für alles Mögliche, das an einen so herangetragen wird. Vielleicht werden wir aufrichtiger und klarer. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und wenn wir es so recht bedenken, dann ahnen wir, dass es schön wäre, schon jetzt so zu leben. Dann ragt schon jetzt etwas in das Leben hinein, das wahrhaftiger, tiefer, inniger ist als unsere Alltagszeit unter der Herrschaft der Uhren. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt erschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. So beginnt der Beter seinen Psalm. Alles, was ist, ist umfangen von Gottes Ewigkeit. Was das konkret meint, ich weiß es nicht. Woher auch? Wir alle sind doch nur Tastende, wenn es um die Ewigkeit geht. Aber ich stelle sie mir nicht vor wie eine Abfolge von Millionen Jahren und Jahren und kein Ende. Nein, so nicht. Ich stelle mir eher vor, dass die Zeit selbst nicht mehr ist. Dass wir eingehen wie ein Tropfen im großen Meer oder wie ein Ton in einem größeren Klang. Dann ist da nicht mehr die Sopran- oder Altstimme, der Bass oder der Tenor, keine einzelne Flöte oder Cello oder Schlagwerk. Nein, jeder eigene Ton wird Teil eines großen Klangs und trifft auf andere Töne, die längst verloren schienen, die vermisst wurden und von denen ich dachte, sie seien für immer verklungen. Doch nun stimme ich mit ihnen ein in den großen Klang der Ewigkeit. Und so denken wir, wenn wir an das Ende denken, nicht nur an die letzte Grenze, die vieles klarer macht, sondern wir denken darüber hinaus. Oder vielleicht sollten wir gar nicht mehr von Denken sprechen, eher von Vertrauen. Ein Vertrauen, das sich aus der Auferstehung Christi speist. Christus, der uns die unglaublichen Sehnsuchtsräume geöffnet hat mit seiner Auferstehung. Ich schließe mit den Worten des Dichters Klaus-Peter Hertzsch. Lass uns ein Stück noch miteinander gehen, durch manchen Kreis mit seinen Jahreszeiten. Und lass uns vorwärts in die Weite sehen, wo alle Horizonte offen stehen und sich im Osterlicht die Berge Gottes breiten. Amen.